Herr Bischof, ja.
Brunner, wollten Sie immer schon Priester werden oder was waren vielleicht als junger Mensch, als junger Mann Ihre Berufswünsche?
Also ich muss sagen, dass wohl meine Berufsaussichten ähnlich waren wie von vielen jungen Menschen damals zu meiner Zeit. Während der Primarschule und wohl auch die ersten Jahre Gymnasium habe ich sehr oft daran gedacht, Priester zu werden, vor allem als Ministrant. Dann hat sich das etwas verloren zwischen der zweiten, dritten Klasse Gymnasium bis zur Matura-Klasse. Habe ich eigentlich nicht mehr so sehr daran gedacht. Und ich wollte dann eigentlich einen technischen Beruf erlernen. Ich wollte Maschineningenieur werden. Ich hatte mich schon an der Eidgenössischen Technischen Hochschule eingeschrieben. Und im letzten Jahr durch eine Begegnung ist dann alles ins Rollen gekommen. Und am Schluss des Jahres war ich entschieden, diese Pläne aufzugeben und ins Seminar einzutreten.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, was Sie besonders geprägt hat, aber können Sie es noch genauer sagen? Menschen eher oder vielleicht Bücher oder besondere Begegnungen, Lehrer oder Eltern? Oder können Sie ein bisschen sagen, was Sie beeindruckt hat?
Vielleicht eben trotz dieser in Vergessenheit geratenen Berufung vielleicht, waren es, glaube ich, für mich vor allem zwei Hauptlinien. Das war vor allem das Elternhaus. Es war ein sehr gut katholisches Elternhaus. Wir waren 7 Kinder und wir hatten, ich kann mich erinnern, wir hatten jeden Abend in der Familie den Rosenkranz gebetet. Das hat mich schon ziemlich geprägt, dann durch die Jahre hindurch, das ganze Zeugnisgeben der Eltern. Und dann vor allem entscheidend, glaube ich, war die persönliche Begegnung mit meinem damaligen Pfarrer. Das war für mich so der Wendepunkt, also diese persönliche Begegnung. Wobei ich sagen muss, dass ich nachher während der ganzen Zeit, das erste Jahr im Priesterseminar in Sitten vielleicht weniger, aber dann, ich hatte meine Studien dann in Innsbruck weitergeführt und da war es vor allem mein persönlicher Spiritual, der mich dann sehr stark geprägt hat. Und 2, 3 sehr gute Freunde aus dem Westschweizer Raum und aus dem süddeutschen Raum, vor allem aus der Diözese Regensburg.
Ah ja. Herr Bischof, wenn man junger Priester ist, hat man nach meiner Erinnerung jedenfalls sehr tiefe Eindrücke mitunter. Können Sie sich vielleicht auch erinnern an Ihre ersten Eindrücke als junger Priester?
Ich kann mich nicht mehr so sehr erinnern, weil ich dann sehr bald einmal, ja gut, ich kann mich schon erinnern, die erste Zeit nach der Priesterweihe, nach der Primiz in meinem Heimatdorf, die ersten Aufgaben, die ersten Predigten in der eigenen Pfarrei oder auch in anderen Pfarreien. Dann, was mich damals relativ stark geprägt hat, ich war dann 2 Jahre noch an der Universität in Freiburg in der Schweiz und habe dort vor allem Kontakt gehabt mit Studenten. Das war so diese Zeit der 68er Jahre, die Zeit auch zum Beispiel von Humane Vitae. Wir haben sehr oft über diese Fragen diskutiert mit den Studenten der verschiedenen Fakultäten. Und dann die 2 Jahre im Kollegium in Schwyz war ich dann als Lehrer. Und dort war es vor allem die Offenheit, die Jugend hat angefangen, offen zu sein. Es war etwas für mich, was wir eigentlich daheim und auch in der Schule nicht so gekannt hatten, als wir selber jung waren. Man hat nicht so angefangen, noch Fragen gestellt, sondern man hat eher gehört. Und diese Erfahrung mit der Jugend, die beiden Jahre im Kollegium in Schwyz, im Gymnasium. Später dann ist meine Laufbahn, wenn ich so sagen darf, dann eigentlich in der Administration, in der Bistumsadministration verlaufen. Ich kam als junger Priester als bischöflicher Kanzler ans Ordinariat und bin dann praktisch bis heute in dieser Bistumsverwaltung geblieben.
Herr Bischof, die Schweiz wird ja derzeitig herumgebeutelt, wie auch andere Länder, durch theologische und kirchliche Diskussionen und Fragen, die die Gemüter erhitzen. In der Diözese Sitten ist es wohl ein bisschen stiller und nicht ganz so aufregend. Aber mich würde vor allem interessieren, wie ein Bischof in so einer Situation froh und voll Hoffnung bleiben kann oder nicht traurig und niedergeschlagen wird. Können Sie das ein bisschen verraten?
Ja, natürlich. Ich will es versuchen, meine meine Devise als Bischof ist da im Dienste unserer Hoffnung. Und es ist richtig, in unserem Bistum sind die Zeiten und auch die Menschen vielleicht etwas ruhiger als an anderen Orten. Es ist ein geschlossenes Gebiet noch. Es ist auch noch vielleicht, die religiöse Praxis ist vielleicht noch etwas höher als an anderen Orten, wobei es auch da Unterschiede gibt. Ich versuche immer wieder, trotz dieser Schwierigkeiten, in denen man auch die Sorge der Menschen spürt, um das Sakrale. Es gibt Gemeinden im deutschsprachigen Raum und in der deutschen Schweiz, die haben einmal im Monat Eucharistiefeier. Und diese Sorge spürt man dann. Und es ist relativ nicht so einfach, immer zu unterscheiden, ist es wirklich die Sorge um die Kirche oder ist es nur einfach ein Prinzip, um das diskutiert wird. Ich persönlich versuche immer, und ich sage auch das manchmal oder sehr oft in meinen Predigten oder in meinen Ansprachen, wir hören zu wenig all das Gute und wir sehen zu wenig all das Gute, das geschieht daneben. Ich meine, es kommt mir so vor, wer am lautesten schreit, wird am weitesten gehört. Und all das Gute, das im Stillen passiert, das wird zu wenig wahrgenommen. Und ich weise immer darauf hin, ihr müsst in eurer Umgebung, wo ihr lebt, sehen, was alles Gute geschieht. Eine Familienmutter, die da ist, ein Vater, der seine Arbeit macht, das sind alles sehr positive Dinge. Und ich versuche, die auch so aufzunehmen. Und diese Hoffnung, all das, was uns Hoffnung gibt für die Zukunft, das zu sehen und ein bisschen das andere zu mäßigen, obwohl es natürlich auch da ist, obwohl wir den Dialog, das Gespräch mit diesen Menschen, die um Sorge, in der Sorge um die Kirche diese Diskussionen auslösen, dass wir das auch suchen. Also ich hoffe, dass ich auch mit meiner Freude dazu beitragen kann, eben im Dienste unserer Hoffnung zu sein.
Bischof, mal einen ganz großen Sprung, eine Vorstellung sozusagen. Angenommen, es wäre ein furchtbares Erdbeben, eine Katastrophe und Sie blieben mit 1000 Katholiken zurück irgendwo. Wie würden Sie neu anfangen sozusagen? Eucharistie im Mittelpunkt, Familienseelsorge im Mittelpunkt, Bibellesen im Mittelpunkt, gemeinsames Gebet oder Soziales oder was wäre das Wichtigste?
Also, es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, auf eine Wenn-Frage zu antworten, wie bei allen Wenn-Fragen. Ein Freund hat mir mal gesagt, du sollst nicht kratzen, bevor es dich nicht beißt. Aber es ist schon so, wenn ich so mit einer Gruppe anfangen müsste, dann wäre wahrscheinlich für mich zuerst, das Erste wäre wahrscheinlich, dass ich versuche, mit dieser Gruppe wieder Vertrauen zu finden. Und zwar Vertrauen untereinander, Vertrauen auch die Menschen gegenseitig, damit diese menschliche Basis wieder da ist. In einer Katastrophe kann es leicht geschehen, dass das Menschliche, jeder für sich und Gott für alle, ein bisschen zum Durchbruch kommt. Dieses menschliche Vertrauen, zueinander, dass das wiederhergestellt wird. Und dann das Zweite vielleicht im Sozialen, die Hilfe in der Not der Einzelnen mit einer Gruppe, die mir helfen könnte. Es können, wahrscheinlich würden das ja Laien sein, die mir helfen würden und die mich hinweisen würden, wo Schwierigkeiten, geistige Schwierigkeiten, vielleicht materielle Not ist, um diese zuerst zu sehen. Und dann von hier aus gesehen, das würde ich als die erste Seelsorge betrachten. Und ich meine, dann würde sich fast wie von selbst auch wieder das Gebet der Eucharistie als Danksagung wieder einstellen in dieser Gemeinschaft.
Noch eine ganz andere Frage, Herr Bischof. Sie leben an einem Kreuzpunkt zwischen deutschsprachigen, französischsprachigen und italienischsprachigen im Wallis, in Sitten. Und nun merkt man gerade in unserer Zeit, wo so viel diskutiert wird über religiöse und kirchliche Fragen, dass die Deutschsprachigen ganz anders und manchmal viel schärfer und härter und vielleicht auch konsequenter denken oder diskutieren als die französisch- oder italienischsprachigen. Könnten Sie sagen, was wir Deutschsprachigen von den Italienern oder Franzosen lernen könnten?
Das heißt, es ist relativ schwierig, weil es sind zwei Punkte, die mir ein bisschen Schwierigkeit machen, darauf zu antworten. Das erste ist, es gibt einfach die Deutschen und die Franzosen und die Italiener nicht. Es gibt so eine Richtung des Charakters. Das zweite, was mir Schwierigkeiten macht ein bisschen, ist die, bei uns in meiner Diözese mit der Zweisprachigkeit hat sich dadurch, dass wir in einem Tal leben, in einem geschlossenen Raum, sind die Berührungspunkte und die Berührungsängste nicht so groß. Das heißt, der alemannische Teil des Oberwallis, der deutschsprachige Teil, beeinflusst das Unterwallis und umgekehrt. Wir leben miteinander, auch wenn es das Leben sich in getrennten Bahnen natürlich abspielt. Ich glaube, die Beziehungen sind Oberwallis, Unterwallis ähnlich wie in zum Beispiel Vorarlberg oder Tirol. Die Leute haben auch ihre Eigenart. Wenn ich so plakativ, so mit einem Stichwort sagen müsste oder sagen sollte, dann würde ich würde nicht sagen, was der Deutsche lernen kann, sondern ich würde dem Deutschsprachigen, dem Alemannischen, würde ich ein bisschen mehr Herz und Herzlichkeit und Offenheit und ein bisschen weniger Konzept und Organisation zuerst wünschen. Dem Italiener oder dem italienischen Charakter würde ich etwas mehr Ehrlichkeit in Anführungsstrichen gegen sich selbst wünschen. Das heißt, dass er mit seinem Leben, mit seiner Art zu leben, ein bisschen ehrlicher umgeht und nicht sich selber fast in den Sack lügt, wie wir sagen. Und dem Franzosen oder dem Französischsprachigen, vor allem denke ich jetzt hier an den Franzosen in Frankreich, würde ich vielleicht ein bisschen mehr Demut wünschen, weil ich finde, dass Paris und Frankreich nicht der Nabel der Welt ist.